Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets.
Eigentlich wollen wir standardisieren, um Dinge möglichst einfach, möglichst effizient machen zu können. Der Kunde aber will eigentlich seine eigene Leistung haben.
Daniel Kapfer im Gespräch mit Christian Most, Senior Director Digital Operations Optimization bei der Lufthansa Group.
Das sind alles Dinge, die nur durch massive Digitalisierung und Investitionen und durch sehr viel KI-Einsatz irgendwo das Qualitätslevel erreichen, was wir als Premium Carrier darstellen wollen.
Ihr Moderator ist Markus Schult.
In unserem Podcast Next Level Banking geht es um Technologie und es geht um Innovation. Es geht also um die Frage, was sich mit dem Banking der Zukunft verändert. Heute tauchen wir in die Welt der künstlichen Intelligenz ein und wir beleuchten, wie sie nicht nur das Banking, sondern auch andere Branchen revolutioniert. Sprich, wir schauen auf andere Anwender und was man von ihnen lernen kann. Dafür haben wir einen spannenden Gast an Bord, Christian Most, Senior Director Digital Operations Optimization bei der Lufthansa Group. Und dazu hat wieder eingeladen Daniel Kapfer, der Finanzvorstand und Chief Operating Officer der Deka. Ich möchte anfangen mit Ihnen, Herr Most. Die Vorstellung, dass Flugzeuge autonom fliegen, die ist ja faszinierend, vielleicht auch ein wenig beängstigend. Wie weit ist die Lufthansa Group in Bezug auf Automatisierung und KI im Cockpit wirklich? Und welche Rolle spielt der Mensch, in dem Fall der Pilot, dabei heute und vor allen Dingen in Zukunft?
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Der Pilot wird heute oder spielt heute und wird auch noch auf viele, viele Jahre eine zentrale Rolle im Cockpit unserer Maschinen spielen. Wenn man sich die Entwicklung des Arbeitsplatzes anschaut, beispielsweise vor über 50 Jahren mit dem Erstflug der 747, wie viele Menschen neben einem Piloten, einem Co-Piloten noch im Cockpit saßen, die Ingenieure, die Triebwerke untersucht, gemonitort, beobachtet haben, nicht nur einer, teilweise zwei oder drei. Wenn man sich diese Cockpits heute anschaut, dann sieht man den technologischen Fortschritt schon. Es ist nicht alles KI, was dort geholfen hat. Es ist viel Automatisierung natürlich, viel Standardisierung, aber natürlich auch KI, regelbasierte, aber auch darüber hinaus, wenn man sich anschaut, wie Routen heute geplant werden für Piloten, welche Entscheidungen Piloten im Flug noch treffen, um zum Beispiel Passagierverbindungen bei Verspätungen zu optimieren und abzusichern. Da reden wir dann heute schon über sehr viel KI-Einsatz. Das geht auch gar nicht mehr anders, weil die nächsten Stufen der Effizienz in der Optimierung unserer Operations, sei es nun in der Passagierzufriedenheit, aber auch in den Kosten, die wir mit jedem Flug, mit jedem Fuel, den wir verbrauchen, produzieren, wollen wir natürlich weiter optimieren und weiter verbessern.
Die Rolle, die Ihre Kunden spielen, die werden wir noch gleich beleuchten. Herr Kapfer, wenn man das Bild mal übertragen wollte, dann müsste man sagen, der Pilot in der Geldanlage, das ist im weitesten Sinne der Fondsmanager. Und der hat ja früher auch mehr oder minder sich auf Gefühl verlassen, hat so Daten selber ausgewertet. Jetzt gibt es in der Deka eine KI, die die Sentiment-Analyse macht. Heißt das sozusagen, welche Rolle wird der Mensch in der Geldanlage bei Ihnen spielen? Welche Rolle hat er heute, welche hat er in Zukunft?
Ja, das ist eigentlich schon in dem ersten Satz von Christian schon ganz viele Parallelen drin. Also wir haben den Piloten eben schon übersetzt in den Fondsmanager. Der zweite Aspekt, den wir eben schon hatten, der Fondsmanager ist nicht weg, sondern den gibt's noch. Also insofern, es entscheidet noch jemand, wie investiert wird. Aber genau das, was Sie sagen, die Frage, wie kommt dann Informationen darüber, was die beste Investitionsentscheidung ist, das ist aus meiner Sicht ja der Riesenschritt an KI. Also früher hat Technologie ganz einfache Dinge automatisiert. Und jetzt automatisiert es die Beschaffung von Know-how, ob das nun Marktdaten sind, ob das nun Informationen über Unternehmen sind. All diese Dinge kommen jetzt eben entsprechend aus der KI raus und deswegen haben wir genau den gleichen Effekt. Ich habe gegebenenfalls weniger Einsatz menschlicher Kraft, aber ich habe immer noch die menschliche Entscheidung dahinter. Und so wie Christian sagte, da gibt es auch ganz viele Dinge, die sind erstmal einfache Automatisierung oder erstmal die Fähigkeit, auch mit einfachen Verfahren große Datenmengen zu analysieren und dann kommt KI noch dazu. Also die Parallelen sind erstaunlich groß, würde ich jetzt mal sagen, auf Anhieb.
Und die wollen wir ja gegenüberstellen, Herr Most. Jetzt muss ich aber vorab noch mal fragen, Ihr Titel, Digital Operations Optimizations, das ist Ihr Verantwortungsbereich bei der Lufthansa Group. Das klingt schon ziemlich beeindruckend, aber die auch noch zu optimieren, das ist noch mal eine Schippe drauf. Was genau machen Sie da und wo kommt da KI ganz konkret zum Einsatz?
Wir versuchen, unsere Prozesse, unsere Rollen, unsere Organisation, wenn wir sie gleich digitalisieren, dann natürlich auch noch gleich mit Technologie gleich weiter zu verbessern. Das heißt, wir wollen diese beiden Schritte eigentlich in einem machen. Meine Abteilung, meine Verantwortung bezieht sich auf die Verkehrszentralen der Lufthansa Group Airlines, das heißt die Steuerungseinheiten unseres Flugbetriebes, die letzten 7 Tage und den Day of Ops, wie wir ihn nennen. Und jegliche Entscheidungen über Flugzeugeinsatz, über Crew-Einsätze, über Verspätungen, über das Management von Unregelmäßigkeiten bei Wetter oder bei Flugraumsperrungen, all das sind Entscheidungen, viele kleine, viele große, viele Tausende, die jeden Tag die Kollegen in den Verkehrszentralen treffen. Und die Komplexität in diesem Operations-Management ist es eben, dass es so viele Dimensionen gibt, die gleichzeitig sich gegenseitig beeinflussen. Und eben aus der Historie in einzelnen Abteilungen, mit einzelnen Rollen, mit Expertensystemen gemanagt werden. Und was wir seit 4 Jahren tun, ist es, diese Daten auf eine gemeinsame Umgebung zu bringen und dort entsprechend mit diversen Technologien, sei es nun Machine Learning Modelle oder Operations Research, eben den Kolleginnen und Kollegen schnellere Alternativen vorzuschlagen, bessere Alternativen vorzuschlagen und eben dieses Abstraktionslevel der Lösungsfindung zu erhöhen. Das ist Geschwindigkeit, die wir dort gewinnen können, ganz klar. Das sind Kostenbenefits, die wir dort heben können. Und last but not least natürlich das Thema, dass wir unser Wissen digitalisieren und dadurch natürlich auch zukünftige Herausforderungen, wie zum Beispiel das Onboarding von neuen Mitarbeitern, deutlich einfacher haben werden.
Herr Kapfer, wenn Sie das hören, das ähnelt vielem von dem, was Sie schon für die Deka in den vergangenen Podcasts beschrieben haben. Schlagen wir doch nochmal den Bogen zur Deka Bank. Wo sehen Sie denn die größten Potenziale und die Anwendungsbereiche für künstliche Intelligenz im Kapitalmarktgeschäft?
Ja, es gibt aus unserer Sicht ja 3 Gruppen. Das eine ist zunächst mal, kann ich Prozesse effizienter gestalten? Und da spielt natürlich KI eine große Rolle, weil es neue Dinge ermöglicht, also weniger strukturierte Informationen dann zu systematisieren, um automatisieren zu können. Das ist so der eine Teil, der ist aber eigentlich gar nicht kapitalmarktspezifisch. Ganz im Gegenteil, vielleicht ist Kreditgeschäft manchmal weniger standardisiert und ich kann dann Kreditverträge besser verarbeiten oder ähnliches. Der zweite Teil, das geht schon in eine ähnliche Richtung, ist genau die Frage, wie viele Daten muss ich eigentlich für eine gute Investitionsentscheidung erstmal dokumentieren und verarbeiten? Ich glaube, einfaches Beispiel dieser Tage kann sich jeder vorstellen, ob Herr Trump nun irgendwie wieder über Zölle redet, wie die Inflation ist, wie die deutsche Wirtschaftsentwicklung ist, wie die spezifische Branchenentwicklung ist. All diese Dinge muss man ja da berücksichtigen. Und da ist genau der Punkt, kann ich dieses Informationsset sehr viel systematischer auswerten, um die richtige Entscheidung zu treffen. Denn in unserem Geschäft ist es ja immer wichtig, eine clevere Entscheidung als der andere Investor zu treffen. Sozusagen ist ja fast immer im Komparativ zu sehen. Und der dritte Teil ist sicherlich das, was ich noch so als Königsdisziplin Zukunft, wobei soweit ist es gar nicht mehr, kann ich eigentlich den Kunden besser bedienen, indem ich dem Kunden sage, weil ich gewisse Informationen über dich habe, weil ich eine andere Datenbasis habe, glaube ich, du solltest jetzt insbesondere mal in amerikanische Aktien investieren. Und hier wäre ein guter Vorschlag für dich. Also ganz gezielt ansprechen. Ich meine, wir alle kennen so Ansprachen per E-Mail von vor 3 bis 5 Jahren. Die waren total unselektiv. Wir haben jetzt einen Test gemacht, interessanterweise für das gleiche Produkt sogar, und nur die Sprache war anders, in der der Kunde angesprochen wird, und das Bildmaterial und Testgruppe undifferenzierte Ansprache versus gezielte Ansprache hat da 20% Unterschied.
Das ist ja ein Thema, was Sie auch bewegt haben mussten, nämlich die direkte Kommunikation mit den Anwendern, sage ich mal, eigentlich mit den Passagieren. Wie sieht das bei Ihnen aus?
In diversen Kanälen haben wir Kontakt zu unseren Passagieren, idealerweise während des Buchungsverlaufes natürlich schon, wo wir viel mehr Personalisierung, Hyperpersonalisierung machen wollen, wo wir auf die Erfahrung oder das Erlebnis der Nutzer schon abzielen, welche Destinationen könnten relevant sein, zu welchen Zeiträumen, dass wir neben dem klassischen Ticket oder Ticket-Bundle natürlich auch noch das ganze Thema Ancillaries haben, wo wir eben noch viel individueller auf die Passagiere eingehen können. Von der neuen Sitzgestaltung, wo man in der Business Class noch über viele unterschiedliche Sitze auswählen kann, bis hin zu Special Meals, aber auch, wenn es mal nicht gut läuft, das passiert leider auch regelmäßig im Freiluftsportfliegen, dass dann das Management des Umbuchens, des freiwilligen Umbuchens, dass man sich selber seine Alternative nach seinen eigenen Bedürfnissen auswählen kann, das sind alles Dinge, die nur durch massive Digitalisierung und Investitionen und durch sehr viel KI-Einsatz irgendwo das Qualitätslevel erreichen, was wir als Premium-Carrier darstellen wollen.
Jetzt muss ich aber kurz nochmal nachfragen. Also das müssen wir erklären. Wenn ich mir in der Business Class verschiedene Sitze aussuchen kann, wird das dann, bevor ich einsteige in den Flieger, extra ummontiert oder wie muss ich mir das vorstellen?
Glücklicherweise nein, das dauert nämlich ein bisschen Zeit. Diese Sitze sind momentan im Rollout, das neue Allegris-Produkt, so nennt es sich, bietet verschiedenste Möglichkeiten für Alleinreisende, Familienreisende, dort unterschiedliche Erlebnisse zu haben in dieser neuen Business Class. Und wir müssen natürlich sicherstellen, dass zu dem Zeitpunkt, wo ein Kunde bucht, was ja im Normalfall Wochen, wenn nicht Monate vor dem Reiseereignis stattfindet, jetzt über die Jahre der Transition in dieses neues Produkt dann auch ein Flugzeug bereitsteht, wo eben dieser Plan drauf war. Oder wenn ein Flugzeug ausfällt, dass eine entsprechende Reserve da ist. Oder wenn wir dieses Erlebnis mal nicht erfüllen können, wie wir es versprochen haben, wie wir dann den Kunden auffangen und an uns weiter binden über Kompensationen, bei seinem nächsten Flugereignis besser auf ihn eingehen können, in der Crew schon, dass die Crew weiß, was hat dieser Passagier denn vor 4 Wochen zum Beispiel erlebt und ihm dort ein besseres Erlebnis wieder bereiten kann mit kleinen Goodies oder mit größeren Goodies. All das ist enorm komplex, ist eine riesige Datenvielfalt über verschiedenste Schnittstellen an unterschiedlichen Kunden-Touchpoints. Und das ist eine der großen Errungenschaften der letzten Jahre, dass wir dort signifikant besser geworden sind und dass wir hier noch weiter Weg machen können.
Stichwort Touchpoints, Stichwort Endkunde. Wenn man jetzt wirklich sehr genau ist, dann muss man natürlich sagen, der Endkunde der DK ist ja die Sparkasse.
Ja.
Inwieweit können Sie dieses absolute Anlegerverhalten, wie weit lässt sich sowas auch über KI optimieren?
Ja, ich glaube, wir haben die gleiche Ausgangslage. Also wir haben ja in allen Unternehmen eine ganz spannende Diskussion. Eigentlich wollen wir standardisieren, um Dinge möglichst einfach, möglichst effizient machen zu können. Der Kunde aber, wie Christian sagte, will eigentlich seine eigene Leistung haben. Und das ja zunächst mal klingt das wie ein riesen Widerspruch. Ich glaube, es löst sich nur auf, indem ich die Leistung in einzelne Komponenten zerteile und dann eben entsprechend Individualisierung habe, indem ich mir das so konfigurieren kann, wie ich es gerne hätte. Und genauso kann ich das natürlich bei einer Anlage dann auch entsprechend machen. Ich kann jetzt zum Beispiel bei einem Robo-Advisor, der ja typischerweise sagt, damit legst du in ein vordefiniertes Portfolio an, kann ich ja sagen, aber wenn du an gewisse Trends glaubst, kannst du jetzt noch was hinzufügen zu deinem Portfolio und hast dein Portfolio individualisiert. So funktionieren ja solche Dinge meistens. Hatte mal eine sehr spannende Diskussion mit einem Prof, der eigentlich gesagt hat, ihr versteht alle Individualisierung nicht. Individualisierung heißt nicht, ob das grün oder rot ist, sondern Individualisierung heißt, der Kunde hat seine Leistung mitgestaltet. Und sein Lieblingsbeispiel war IKEA. Wie Christian sagt, ich kann mir einen Sitz aussuchen und bei uns kann ich entscheiden, ob jetzt vielleicht doch mehr Wassergewichtung in dem Portfolio drin ist. Und das sind, glaube ich, die Formen von Individualisierung, wo ich das Gefühl habe, ich habe mein Produkt wirklich gestaltet.
Jetzt halten wir mal fest, sowohl im Flugbetrieb als auch im Finanzwesen, da geht es um Präzision, das ist von größter Bedeutung. Wo gibt es die Parallelen in den Einsatzbereichen von KI bei der Lufthansa Group und der DK? Und was passiert, eine spannende Frage, wie ich finde, wenn eine KI underperformt oder Fehler macht? Welche Lehren ziehen Sie aus solchen Szenarien? Herr Most.
Das ist in den Bereichen, wo wir sie heute einsetzen, ein absolutes Qualitätskriterium, dass wir, wenn wir solche neuen Systeme den Kolleginnen und Kollegen bereitstellen, um bessere operative Entscheidungen zu treffen, dass wir diese Fehlermarge natürlich so gering wie möglich halten. Und das muss von Anfang bis Ende gedacht werden. Und das ist eine enorme Herausforderung. Auf unserer Datenplattform müssen wir schon sicherstellen, dass die Daten, die wir bekommen, ganz am Anfang richtig sind, dass sie regelmäßig kommen, dass sie die nötige Qualität haben. Wir müssen in der Verarbeitung sicherstellen, dass wir, wenn wir Logiken anwenden, mathematische Modelle anwenden, wenn wir Machine Learning machen, dass dort die Fehlerquote auch möglichst gering bleibt, um die Präzision zu gewährleisten, ohne in eine Scheinoptimierung reinzurutschen, natürlich im anderen Extrem. Bis hin zu dem enorm wertvollen Nutzerfeedback. Ja, egal, ob wir über Machine Learning reden oder ob wir über generative KI reden, am Ende kommt es auf das Nutzerfeedback an, um zu sehen, ob der Output die nötige Qualität hat. Und dafür müssen sie Prozesse etablieren, dafür müssen sie eine extrem enge Verbindung zum Business aufbauen, damit die Entwickler und die Fachexperten, die bauen, die Übersetzungsrollen, die Business-Analysten genau verstehen, was denn Entscheider, operative Entscheider genau brauchen, in welcher Situation, in welchem Use Case, und dort eine extrem enge Kombination haben. Und deswegen haben wir an allen Standorten, wo wir aktiv sind, die Projektkollegen direkt neben die operativen Kollegen in die Verkehrszentrale gesetzt, weil räumliche Nähe einfach dort auch wirklich ein Schlüsselfaktor ist.
Das heißt, die Lernkurve ist auf Zuruf?
Die Lernkurve ist systematisch organisiert in einem agilen Arbeitssetup, dass wir in 3-Wochen-Sprints, in 3-monatigen PIs entsprechend weiterentwickeln und schlauer werden. Und das natürlich durch Zuruf entsprechend organisiert wird auch. Davon lebt es, agile Arbeiten, das proaktive Aufzeigen, ich habe ein Problem oder B, ich habe eine Idee oder C, ich habe einen Fehler gefunden. Und wahrscheinlich noch viele weitere, durchs ganze Alphabet durch. Aber durch diesen Dialog ist es die einzige Chance, wie wir es schaffen, effiziente IT-Entwicklung so zu machen, dass es am Nutzer am Ende die Wirkung entfaltet, die wir wollen.
Das ist witzig, dass wir natürlich über KI und viel über Technologie reden und dann sagen wir, die gemeinsame physische Anwesenheit ist entscheidend, aber kann ich nur bestätigen, ja.
Das heißt also, in der DK läuft es ähnlich ab?
Ja, das läuft ähnlich ab. Ich ärgere mich eigentlich immer ein bisschen, wenn ich heute noch Menschen höre, die sagen, ja, aber KI halluziniert ja und deswegen kann man das ja nicht verwenden. Da waren jetzt alle Aspekte drin. Wenn ich ein allgemeines Modell verwende mit schlechten Prompts und zu wenig spezifischen Daten, dann kriege ich natürlich Unsinn raus. Wenn ich das sehr gezielt mache, dann ist die Qualität aus meiner Sicht sehr hoch heutzutage schon. Da liegt aber auch die Herausforderung drin. Wir versuchen jetzt, oder nicht, wir versuchen gemeinsam mit einer Agentur und wollen wir jetzt Werbespots generieren, ausschließlich mit KI. Und wenn ich mich recht erinnere, haben die Kollegen gesagt, der Prompt geht über 5 Seiten dafür. Also da sieht man mal, es ist nicht nur der berühmte Einzeiler, der immer so gezeigt wird dabei. Und das Zweite ist so ein bisschen, was ich noch in die Diskussion bringen würde, die Fehlertoleranz hängt natürlich auch von dem Einsatzbereich ab. Unsere Fondsmanager haben mal gesagt zu mir, weißt du, wir treffen Investitionsentscheidungen in die Zukunft, die können an sich nie 100% richtig sein. Wenn das meine Fehlermarge verbessert, ist das schon gut. Versus andere Entscheidungen, wo man vielleicht sagt, ich will jetzt nicht, dass der Kunde eine total blöde Antwort bei meinem Chatbot bekommt, weil er dann vielleicht sagt, das ist nicht hilfreich und zu dem Anbieter gehe ich nicht mehr. Also insofern, das ist, glaube ich, unterschiedlich. Und eins liegt mir noch auf dem Herzen dabei, was wir beide jetzt beschrieben haben. Das zeigt eigentlich, dass wir als Unternehmen natürlich wie bei jeder Technologie einen hohen Anreiz haben, es so einzusetzen, dass es für uns und für den Kunden gut ist. Da hätte ich mir ein bisschen weniger Regulatorik aus dem AI-Eck gewünscht, weil ich genau diese Anreiz habe, dass kein Unsinn rauskommt, weil sonst der Kunde verärgert ist, weil sonst das Produkt schlecht ist, dass wir das dann alle überprüfen und testen und das bestmögliche Ergebnis generieren wollen, ist in unserem ureigensten Interesse.
Ein Stichwort, Sie haben es beide genannt, ist Agilität in dem ganzen Zusammenhang. Die Herausforderung, glaube ich, ist aber auch, dass man KI in bestehende Strukturen eingliedern muss. Wie lösen Sie diese Aufgabe?
Ja, also ich glaube, es ist zunächst mal eine ganz andere Technologie. Also es klingt jetzt mal ganz komisch, aber Technologien in der Vergangenheit waren ja meistens so, es gibt, übertreibe jetzt mal, 10 ITler, die kennen sich gut aus. Den gibt man eine Spezifikation, dann bauen die eine Applikation und dann bin ich eigentlich nur Verwender dieser Applikation und da ist irgendwo im Bauch ist diese Technologie drin. Das ist jetzt bei KI in meiner Wahrnehmung ganz anders, weil ich am liebsten jeden Mitarbeitenden als aktiven KI-Nutzer sehen würde, weil er sich gerade einen Research-Bericht zur Entwicklung eines Marktes zusammensucht, weil er gerade viele Dokumente hat, die er sich zusammenfassen lassen möchte, was auch immer der Anwendungsfall ist. so dass es aus meiner Sicht erstmal darum geht zu sagen, ganz klar, was wollen wir eigentlich damit erreichen? Und dann ganz viel drum geht, auch Fragestellungen natürlich zu adressieren, was könnte das für mich persönlich in meinem Job heißen? Und dann ganz viel Training zu geben. Also ich glaube, es ist sehr viel schwieriger, den Zustand zu erreichen. Aber wenn man das verstanden hat, natürlich, wie immer, ist der Payback hinten raus viel größer, wenn man sich diese Mühe macht am Anfang. Und das sind so die Dinge, auf die wir Wert legen. Und deswegen ist bei uns auch die Product Owner auf dem KI ist interessanterweise ein Technologe und eine Kollegin aus Personal.
Wie ist es bei Ihnen?
Ähnlich. Sehr, also die Vergleichbarkeit, also das ist wahrscheinlich nicht nur in unserer beiden Unternehmen, sondern man kann wahrscheinlich jedes Unternehmen dort rausholen, was in diesem Bereich aktiv ist, ist sehr vergleichbar, erstaunlicherweise. Ich glaube, die große Veränderung, gerade durch die generative KI, ist nochmal, dass diese Hürde von ich muss programmieren können, sowas von herabgesenkt wurde, dass eine exorbitant größere Zahl an Mitarbeitenden in der Lage ist, diese Technologie nun zu nutzen. Von Prompts schreiben bis hin irgendwann selber sich Bots zu bauen, Agenten zu bauen für bestimmte Tätigkeiten, die so spezifisch sind, dass sie durch eine IT-Abteilung klassischerweise überhaupt nicht abdeckbar gewesen wäre.
Sie sind in der Lage, das zu machen? Sind Sie auch willens, das zu machen? Oder braucht es da Überzeugungsarbeit?
Ja, jeder kennt diese klassische Change-Kurve, wäre wahrscheinlich die beste Antwort drauf. Aber da gibt es natürlich Menschen, die brennen dafür. Und auch da gilt diese typische Parallele, dass man sagt, Kolleginnen und Kollegen, die jetzt aus dem Studium kommen, sind so gewohnt, Tools zu benutzen, dass man schon fast aufpassen muss, dass sie sich nicht wundern, warum man nicht alles Mögliche nutzen darf in so einem geordneten Unternehmensumfeld. Das ist, glaube ich, die eine Seite. Dann gibt es einen großen Teil, der, glaube ich, einfach schon Interesse hat, mal auszuprobieren. Wir haben mal so eine Umfrage gemacht, wie viele unserer Kolleginnen und Kollegen der Meinung sind, sie haben verstanden, wie die Relevanz ist. Das waren dann schon so um die 90%. Und dann gibt es sicher immer die Frage, das darf man nicht unterschätzen. Ich bin eigentlich sehr froh, dass das bei uns nicht so dominant ist. Ja, aber habe ich dann keinen Job mehr? Und was passiert eigentlich mit meiner Arbeit? Und da finde ich auch diese ganzen externen Zukunftsforscher, die sagen, morgen gibt's den nicht mehr und den nicht mehr. Ich glaube, Herr Gates war jetzt mit, es gibt überhaupt nur noch 6 Berufe in Zukunft. Das braucht man ehrlich gesagt alles nicht, weil es ist in der Praxis doch noch ein Stück schwieriger und es macht keinen Sinn, Menschen zu erschrecken, sondern ihnen den Nutzen zu zeigen.
Herr Moss, wie ist das? Wie kriege ich diejenigen, die begeistert sind und diejenigen, die skeptisch sind, gleichzeitig mitgenommen?
Wenn Sie das in derselben Rolle haben, dann ganz einfach über den Zweck der Arbeit. Also unsere Kollegen und Kolleginnen in den Verkehrszentralen wollen, so gut es geht, den Betrieb aussteuern, um das beste Passagiererlebnis auf der einen Seite zu generieren, auf der anderen Seite so wirtschaftlich wie möglich unsere Ressourcen einzusetzen. Und in dem Moment, wo Sie kleinere oder gigantisch große Systeme entwickeln, die Kollegen bei dieser Aufgabe unterstützen und am besten nicht in den 1% der schwierigsten Fälle, sondern in den 80% Routinetätigkeiten, die jeden Tag anfallen, dann ist diese Hürde des Überzeugens quasi weg, weil die Leute es gerne machen, weil sie dann Zeit haben für schwierigere Aufgaben, die wir noch mit KI und Digitalisierung auch noch nicht in 5 Jahren gelöst haben werden. Und so ist es wirklich die Intelligenz am Anfang, welche Use Cases mache ich, in welcher Reihenfolge, wie baue ich sie auf, wie schnell baue ich sie. Ja, auch das hat sich ja dramatisch verändert. Wir sind ja nicht mehr in 3 Jahre IT-Entwicklung. Am Ende bekommt man ein fertiges Produkt, sondern idealerweise bekommt man ja nach 4 Wochen das erste UI-Mockup, nach 3 Monaten den ersten MVP und dann vielleicht nach 6 oder 9 Monaten mal das erste Produkt 1.0, wo man aber schon weiß, wir haben die Pipeline gefüllt auf mindestens 1 Jahr oder 2 Jahre mit weiteren Funktionalitäten und Feature. Und wir streiten uns nicht mehr über das Ob, sondern nur noch, was kommt denn als nächstes und die Priorität.
Worüber wir jetzt hier die ganze Zeit reden, das ist natürlich das, was hinter den Kulissen passiert. Dem Kunden ist es relativ egal, was hinter den Kulissen passiert, solange das Anwendungserlebnis toll ist. Wie sind dann die Erwartungen der Kunden an KI-gestützte Services? Wie erleben sie das?
Also ich finde, die Frage, die beschäftigt mich, so würde ich das, glaube ich, mal antworten, weil ich manchmal mich frage, ob der Kunde überhaupt merken sollte, dass es mit KI gelöst wurde oder nicht gelöst wurde oder ob es eigentlich nur um die Qualität der Leistung geht sozusagen. Und sag mal, das typische Beispiel, das wir alle aus dem täglichen Leben kennen, sind die alten Chatbots. Denen sage ich eigentlich alles in einem Satz, was ich glaube, an Informationen geben zu müssen. Dann kommt die erste Antwort, was ist dein Anliegen? Dann kommt die zweite Antwort, gib mir diese Daten dazu. Und nach der dritten Nachfrage sage ich, na, jetzt rufe ich doch lieber jemanden an. Und das ist zum Beispiel ein super Beispiel, wenn ich sage, mit diesem ersten Satz kriege ich dann direkt eine abschließende Antwort mit wenigen Nachfragen, wo man merkt, hätte ich eigentlich auch mitgeben müssen, die Information. Das ist, würde ich mal sagen, so ein Unterschied. Ansonsten meine Beispiele von vorhin, die merke ich ja gar nicht. Also ich merke ja nicht, ich werde spezifisch auf eine Anlagemöglichkeit angesprochen. Der Fonds hat vielleicht eine bessere Performance, dort, das merke ich hoffentlich in meinem Portfolio. Aber es sind, ich weiß ja nicht, ob das wegen KI ist oder wegen was anderem. Also insofern, glaube ich, gibt es ganz viele Bereiche, die nicht so fancy sind wie Videogenerierung oder so, sondern wo man sagt, ich verbessere eigentlich meine Leistung damit. Und der Kunde, wahrscheinlich genauso wie bei euch mit dem Fliegen, ich will möglichst gut von A nach B kommen, sagt, wenn es damit besser geht, ist gut. Aber dadurch hat sich ja mein Nutzenversprechen nicht geändert.
Genau so. Ja, alles, was hinterm Vorhang passiert, wie wir es sagen, ist dem Kunden ja wirklich egal, er will, dass es regelmäßig, pünktlich, sicher, genau, das letzte ist die höchste Priorität, ja, im Fliegen immer passiert. Und dann natürlich in der persönlichen Interaktion, solange es reibungslos läuft, ja, dass die Conversion, wenn ich die App bediene, dass ich nicht ewig warten muss, bis Seiten laden, solange die Hygiene stimmt, bin ich auch deiner Meinung, dass das den meisten Nutzern relativ egal ist, mit welcher Technologie es erreicht wurde. Und was wir aber natürlich sehen, ist, über alle Nutzergruppen und unabhängig von der Demografie ist der Trend, digitaler zu werden und Dinge digital gelöst zu bekommen, steigt ja kontinuierlich an.
Herr Kapfer, gibt es Aspekte oder Vorgehensweisen im Umgang mit Technologie und Innovation, von denen Sie sagen, die DEKA kann das gerne von der Lufthansa übernehmen? Und Herr Most, umgekehrt die Frage an Sie. Gibt es im Finanzsektor vielleicht Ansätze, die für die Luftfahrtbranche inspirierend sein können?
Also ich habe immer den Eindruck noch aus Beraterzeiten, dass das Finanzwesen zu wenig explizit über seine Produktionsmechanismen nachdenkt, sondern es sagt, da kommt ein guter Fonds bei raus, da kommt ein passender Kredit bei raus. Also quasi sagt, stimmt die Leistung, da muss der Produktionsprozess dafür gestimmt haben. Und da habe ich den Eindruck, dass andere Industrien, Paradebeispiel natürlich Automobil, sehr viel genauer darüber nachdenkt, wie stelle ich denn diese Leistung her, in welchen Schritten mache ich das, wo gibt's da Qualitätssicherungsmaßnahmen und so weiter. Und ich glaube, abgeleitet daraus, dann natürlich auch ein bisschen expliziter darüber nachzudenken, wo ich dann dort Technologie oder KI für einsetze. Also ich glaube, das ist noch immer so ein Ding. Ich habe ja hier in der DEKA dann angefangen, habe gesagt, ich habe jetzt endlich mal so einen KPI-Dashboard für die gesamte Produktion und sehe mal, laufen die Dinge eigentlich, weil typischerweise merke ich daran ja schon dann sehr viel früher, ob es nachher ein Problem mit dem Endprodukt gibt. Also ich glaube, das ist immer so, ist bestimmt sehr schachtelartig, aber das ist so ein bisschen immer mein Eindruck zwischen Finanzwesen und anderen Industriebranchen generell.
Was mir immer noch hängen geblieben ist, es war, als ich letztes Jahr das erste Mal bei euch zu Gast war auf eurer Veranstaltung, in welcher Breite die Mitarbeitenden, aber auch das Top-Management alles, was sie tun, versuchen digital zu denken. Und das konsequent. Das ist sehr beeindruckend gewesen. Das ist etwas, wo wir natürlich aus unserem sehr physischen Flugbetrieb, Flugzeuge, Werkzeuge, Terminals, Gates, da sind wir halt in der Breite der Mitarbeiterschaft nicht. Was versuchen wir durch Transformation zu erreichen? Und da ist ein Beispiel wie die DEKA sicherlich einer der Vorreiter, wo wir hingucken und gucken, was wir davon kopieren können und übernehmen können, um diesen Mindset-Shift auch in der Breite über alle Hierarchieebenen hinweg hinzubekommen.
Aber Kernfaktor hast du natürlich gesagt, ein Digital ist für ein Dienstleistungsgeschäftsmodell natürlich in meiner Meinung deutlich relevanter, weil mein Produkt kann man nicht anfassen. Das ist manchmal auch blöd, weil es nicht so viel Emotionen erzeugt, wie ich habe im schönen Flugzeug gesessen, bin jetzt im Urlaubsort. Aber es ist trotzdem letztendlich so, dass natürlich, sagst gerade, weil es eine Dienstleistung ist, kann ich auch viel mehr das Thema Digitalisierung in den Vordergrund stellen.
Herr Most, Sie haben eben das Stichwort Mindshift erwähnt. Mindshift bringt mich auf einen Punkt, den wir vielleicht hier an dieser Stelle auch noch beleuchten müssen. Wenn wir von der Entwicklung und Etablierung komplexer Systeme, neuer Systeme reden, dann spielt natürlich immer auch das Wertegerüst eine Rolle. Welche Aspekte sollten in dieser Hinsicht unbedingt berücksichtigt werden? Und wo sagen Sie, wie können Sie das sicherstellen?
Es sind natürlich verschiedene Aspekte, die da auch wieder reinspielen. Zum einen ist es, glaube ich, gesund, wenn man sich eine gewisse eigene Fähigkeit in der Entwicklung bereithält. Dass man nicht nur mit externen Partnern arbeitet, dass man nicht nur auf Hyperscaler aus den USA angewiesen ist, sondern dass man diese Technologien sich zu Nutzen macht, aber selber Herr der Dinge ist. In allen entscheidenden Facetten, das ist bei uns insbesondere natürlich die Datenhoheit, das ist insbesondere das Thema KI-Modelle und deren Inhalte, sowohl im Training, im Retraining als auch in der Kalibrierung oder auch zum Beispiel im User-Interface, eines der entscheidenden Elemente, weil wie sie die Informationen aus einem KI-Modell aufbereiten und ihren Nutzern zur Verfügung stellen, ist ein ganz entscheidender Punkt, ob Lösungen akzeptiert werden oder nicht akzeptiert werden. Dass sie die Flexibilität haben, schneller auf Nutzerwünsche einzugehen. Deswegen glaube ich, dass dieses Thema mit Standort Deutschland ein wesentlicher Faktor für ein Wertegerüst ist, einfach aufgrund unserer Basis, unserer gesellschaftlichen Basis. Der Faktor Eigenfertigung, dass man auch die Hoheit und die Kontrolle darüber hat an den wesentlichen Elementen, ohne dass man sich die Vorteile von Partnern, externen Partnern, Hyperscalern, Startups irgendwie außer Haus hält.
Da kann man nur nicken, bis einem der Kopf wehtut sozusagen zu der Aussage. Vielleicht wenige Dinge, die man ergänzen kann. Ich glaube, KI, das muss man sich bewusst sein, ist nicht diskriminierungsfrei. KI basiert auf dem Trainingsmaterial. Es gibt wunderschöne Beispiele, die dann auch ein bisschen weggerückt sind von dem Thema Geschlechtervergleich. Man kann mal fragen, was macht ein Mercedes aus und was macht einen Ford aus? Und dann kommt dann bei Mercedes ein Loblied auf hochqualitative deutsche Automobilkunst. Und beim Ford kommt so irgendwie gar nichts. Also man merkt, es ist einfach das Trainingsmaterial prägt und das sollte man immer im Hinterkopf haben. Deswegen, da bin ich jetzt dann doch auch wieder bei so den ethischen Diskussionen, alles was in Richtung so Ideen mit Personal beurteilen und so weiter geht. Das geht aus meiner Sicht gar nicht. Das ist ein Aspekt, den ich noch ergänzen würde. Und der zweite ist ja fast schon eine philosophische Diskussion. Wir müssen aufpassen, dass die Menschen trotzdem das Know-how haben. Denn wer überprüft dann sonst bitte, ob das Ergebnis der KI richtig ist? Wenn wir das Know-how nicht mehr haben, weil wir uns immer darauf verlassen haben, dann ist die KI quasi per Definition richtig und das beunruhigt mich dann ein bisschen. Also wir müssen in der Lage sein, das, was sie uns wahnsinnig erleichtert, trotzdem auch selber noch zu wissen, kann das sein? Und gerade mit Blick auf Fake News kann das sein. Weil die Qualität ist so hoch, das kann keiner mehr an optischen Dingen erkennen. Das muss man sich überlegen können, ob das wohl stimmen könnte als Nachricht.
Stichwort, wie merkt man, dass KI im Einsatz ist? Wo merken Kunden den Nutzen von KI bei Ihnen jeweils in den Bereichen? Und wie lässt sich dieser Nutzen vielleicht auch fassbar oder gar messbar machen?
Oh, wahrscheinlich werden wir jetzt gerade dieses nette Wort Kundenerfahrung bemühen und sagen, der Nutzen ist ja eigentlich, bin ich an die von mir gewünschte Dienstleistung möglichst schnell, möglichst unkompliziert, möglichst ortsungebunden drangekommen. Ob ich nur den Flug buche oder bei uns irgendwie in ein Produkt investiere. Und ich glaube, da sind wir bei dem Punkt von vorhin, wenn das die KI einfacher macht, dann ist mein Nutzenerlebnis noch besser. Und ich glaube, wir sehen so ein bisschen an den allgemeinen Chatbots und so gehen ja wahrscheinlich unsere Lösungen auch hin, kommt das Ding sogar in Dialog mit mir. Also wenn man heute ChatGPT nach was fragt, dann gibt's ja nicht einfach nur die Antworten, dann Schluss, sondern sagt, möchtest du noch ein Detail dazu wissen? Ich habe jetzt wieder Reiseroute gemacht, dann kommt da die Nachfrage, möchtest du noch Vorschläge für Unterkünfte bekommen? Und das ist, glaube ich, so ein Ding, wo man sagt, wenn ich das noch weiter ausbaue, diesen Gedanken, dass ich im Dialog die Leistung noch verbessere, dann ist das vielleicht ein Thema. Aber insgesamt sind wir bei dem Punkt von vorhin.
Absolut. Einzige, was ich noch ergänzen kann, ist, dass wir natürlich versuchen, es messbar zu machen. A, für uns, dass wir sehen, was wir entwickelt haben, ob und wie es genutzt wird und wie die Qualität der Ergebnisse ist. Natürlich auch in der monetären Rechtfertigung. KI-Entwicklung ist auch nichts Billiges am Ende. Auch das darf man nicht außer Acht lassen, dass man da den Business Case wahr zwischen Invest und dem, was man rausbekommt. Wo das agile Arbeiten aber auch wieder hilft, Vertrauen zu schaffen und schneller, besser vorwärts zu kommen. Nutzerumfragen, ganz klassisch, ne? Wie vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Auch das, man stellt dann andere Fragen und nutzt vielleicht andere Skalen. Aber auch diese klassischen Werkzeuge sind immer noch wertvoll, um die Arbeit von KI und KI-Modellen am Ende beurteilen zu können.
Also Frage an Sie beide zum Schluss. KI, Chance oder Risiko? Wenn ja, in welchen Bereichen besonders ausgeprägt?
Ja, also absolut Chance bis sogar Muss aus meiner Sicht. Und deswegen, wenn ich da die Frage dafür nutzen darf, ich bin schon immer noch ein bisschen erschreckt, wie Deutschland, vielleicht unser Kontinent, aber über neue Technologien diskutiert. Das geht schon los genau bei dieser Frage und dann bietet es relativ schnell ab in, aber das sind die Risiken und dann kommen wir zu, Entschuldigung, ich muss nochmal bemühen, 180-seitigen AI-Acts. Da müssen wir, glaube ich, schon anders rangehen. Man muss jetzt nicht unbedingt momentan alles gut finden, was in der amerikanischen Politik basiert, aber zunächst mal zu sagen, schau mal, wie die Entwicklung ist und dann greife ich von der Regulierung ein, das wäre sicherlich auch eine Vorgehensweise, die Sinn macht, aber aus meiner Sicht absolut Chance, die aber wie immer wohl genutzt und gemanagt sein will. Ja.
Herr Most, Ihre Sicht?
Da kann ich mich nur anschließen. Vielleicht ist an der Stelle auch ein Mindset-Shift notwendig und vielleicht ein bisschen mehr agiles Arbeiten, dass wir uns langsam an Regulierungen zum Beispiel ranrobben, ja. Und gucken, wie sich die Entwicklung eben gestaltet. Niemand kann sagen, wie sich dieses Thema in den nächsten 6, 12, 24 Monaten entwickeln wird, mit welcher Geschwindigkeit es weitergeht, ob es ein Ende gibt oder nicht. Deswegen mein ganz starkes Plädoyer dafür, es ist eine absolute Chance. Es gilt es zu machen, auszuprobieren, damit zu lernen und dann weiterzugehen. Und alles, was wir eben besprochen haben, eben so gut es geht, dabei zu berücksichtigen, um die Mitarbeitenden, die Kunden und alle, die davon betroffen sind und damit arbeiten, das Beste daraus holen können.
Schönes Schlusswort und damit danke ich Ihnen.
Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets. Daniel Kapfer, im Gespräch.